Und dann sagt er zu mir so ganz krass, ja, sagt er, du hast mich gut hinters Licht geführt. Du kannst ein guter Profi werden. Ich tippe den ersten an und sage, du, ich muss auch sagen, ich bin der Torwart. Da kann ja jeder sagen, guck immer nach vorne noch. Ich tippe den nochmal an, ich sage, ja, ich bin der Torwart, ich muss auch sagen, lass mich durch. Komm, lass mich in der Ruhe. Dann guckt der andere den an und sagt, du, das ist wirklich der Torwart. Das war auf alle Fälle ein Betrag, wo ich nie mit gerechnet hätte. Sagen wir mal so. Und für mich natürlich sehr lukrativ. Und ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt in der Bundesliga mit Spitzenverdiener.
Weltmeister, Pokalsieger, Aufstiegsheld und vor allem Schalker durch und durch. Über 450 Spiele im Tor deines Herzensvereins, gefeiert für deine Paraden, gefürchtet von Stürmern. 1974, das silberne Lorbeerblatt, 1979 zum Kickertorhüter des Jahres gewählt und in der Jahrhundertelf deines Clubs verewigt. Du hast Geschichte geschrieben, im königsblauen Trikot und im DFB-Dress. Und damit... schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ich bin Leon Holkenbrink.
Norbert Nickbur.
Hallo Norbert, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Schön, dass du da bist.
Gern geschehen.
Wir sind hier in Gelsenkirchen. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens im Eiscafé Nico. An der Stelle schon mal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Auf jeden Fall beste Grüße. Norbert, ich habe ja schon ein bisschen was über dich verraten, aber es interessiert mich nochmal, wer ist Norbert in deinen eigenen Worten? Wie alt bist du und was machst du, wenn du dich nicht gerade mit dem Fußball beschäftigst?
Also im Moment bin ich 76, nächsten Monat werde ich 77, hoffe ich. Ansonsten, wenn ich mich nie mit Fußball beschäftige, liebe ich natürlich den Pferdesport. Ja, also ich bin beteiligt an einer Gruppe, die nennt sich Galoppclub Süddeutschland. Da sind 3 Pferde unter unserer Order und dann schaue ich mir das auch regelmäßig an.
Danke Norbert für dieses kleine Intro. Mit dir sprechen wir heute über deine Kindheit hier im Ruhrgebiet. Dann auch über deine Erfolge auf Schalke, kuriose Momente in Bochum, in Kabinentrakten, den WM-Sieg und vieles mehr. Ganz zu Beginn spielen wir eine kleine Runde Eck oder Einwurf. Das heißt ganz einfach Entweder-Oder-Fragen und du musst sie schnell beantworten. Okay?
Okay, versuche ich.
Weltmeister 1974 oder 458 Bundesligaspiele? Worauf bist du heute stolzer?
Auf beides natürlich, ist klar. Weil gut, Weltmeister wird man nur vielleicht einmal im Leben. Vielleicht, wenn man Glück hat, 2 oder 3 Mal auch. Aber... normalerweise, jeder Wunsch eines Fußballers ist erstmal Nationalspieler zu werden. Das war mein Hauptwunsch gewesen. Und dann natürlich, dass dann das i-Tüpfelchen da drauf ist, Weltmeister zu werden mit der Mannschaft, war natürlich optimal.
DFB-Pokal 1972, der Sieg, oder Aufstieg mit Schalke 1982? Welches Spiel würdest du gerne nochmal erleben?
Ja, im Endeffekt ist natürlich, wenn man einen Titel holt, ist immer interessanter. Es spricht keiner mehr, wann Schalke aufgestiegen ist, ja, sondern im Endeffekt spricht man von Titel. Und in der Vita, wie du es gerade richtig schon gesagt hast, hast du die ganzen Sachen aufgezählt, wie silbernes Blaubeerblatt und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich, Titel ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem Aufstieg.
Torhüter damals oder Torhüter heute? Wer hat schwerer?
Ach, das ist so pauschal schlecht zu bewerten. Zu meiner Zeit war die Konkurrenz viel stärker als heute. Und im Grunde genommen sieht man heute das Torhüterspiel an für sich sehr anders. Wenn ich zum Beispiel nur einen Aspekt nennen darf, das ist, man sagt, der Torhüter macht sich groß. Ich bin 1,86 groß, du hast ja gesehen, klein bin ich nicht. Und warum sollte ich mich klein machen? Ja, das war für uns selbstverständlich. Und als wir damals, als ich gespielt habe, ich werde nie vergessen, Spiel gegen Borussia Dortmund, da standen die 5, 6 Mal alleine von mir und haben mich angeschossen. Und anschließend in der Pressekonferenz sagte, das, haben sie den Trainer gefragt, ja, das war doch heute Weltklasse, so wie man heute sagt, das ist Weltklasse. Da hat er gesagt, ist ganz normal, ist genau, wenn du zur Arbeit gehst, nimmst du eine Stempelkarte, schiebst die rein und du bist anwesend, ja. Und so sehe ich das auch, ne. Das ist keine besondere Leistung, wenn ein Torhüter angeschossen wird. Der muss nur richtig stehen. Wenn er dann reagiert aus kurzer Entfernung, ja, mit der Hand oder mit dem Fuß, dann ist das schon sehr gut, ne. Aber heute ist Weltklasse inflationär.
Wir wollen noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Du bist im Ruhrgebiet aufgewachsen. Wenn du das Ruhrgebiet in 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären's?
Ja, 3 Worte im Ruhrgebiet zu beschreiben, ist schwierig. Aber ich würde mal sagen, als ich aufgewachsen bin, da war noch Industrie hoch 3. Jetzt ist es wesentlich weniger. Die Luft ist sauberer.
Du bist ja in Gelsenkirchen geboren. Dein Vater war Bergmann, dein Opa hatte einen eigenen Bauernhof, hat mit der Kutsche Kohle ausgeliefert. Wie sah so dein Alltag aus als Kind hier in Gelsenkirchen?
Ja, es war zwischen Fußball und beim Opa auf dem Hof. Daher habe ich auch die Leidenschaft für die Pferde bekommen. Ne? Ich habe ja auch dann später im Pferdebereich war ich tätig. Ich habe dann eine Lizenz gemacht als Amateur-Trabrennfahrer, also nicht beruflich. Und das ist mir dann in der Wiege gelegt worden. Und ich war natürlich stolz, wenn ich dann immer mit dem Opa dann zur Zeche gefahren bin. Und dann konnte ich die Kutsche lenken, nur ein kurzes Stück, weil die Kohle wurde ja dann gewogen. Kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Gab es damals auch schon einen Moment, wo du gemerkt hast, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets?
Och, typisch Ruhrgebiet kann man gar nicht so sagen, weil im Grunde genommen ist es so, wenn man in Ruhrgebiet mal war, ist man natürlich heimatverbunden. Ich habe ja auch, wie du vielleicht weißt, auch 3 Jahre bei Hertha BSC gespielt. Und das war natürlich für so ein Ruhrgebietskind wie ich, war es natürlich enorm, ja, in einer Weltstadt zu kommen. Und Gelsenkirchen hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich glaube heute auch noch so 280.000 Einwohner. Und das war für mich dann dementsprechend natürlich etwas Neues. Ne? Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt und im Endeffekt ist man da zu Hause, wo man geboren ist, auch wenn man das manchmal nicht wahrhaben will, aber ob man dann immer dann auch zu Hause bleibt, das ist eine andere Sache. Ne?
Wie hat denn damals so die fußballerische Karriere begonnen bei dir?
Ich bin hier in der Nähe, wo wir jetzt sind, bei Eiscafé Nico, ist nicht weit entfernt. Da war mein Fußballclub Hessler 06. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt war es so gewesen, da gab es noch diesen DJK Grün-Weiß Hessler. Das waren 2 Vereine, der eine war beim DFB angeschlossen, der andere nicht, so. Und da bin ich angefangen und habe dann quasi 2-mal am Tag gespielt, wenn man so will. Ich bin dann quasi im Endeffekt einmal bei Grün-Weiß habe ich gespielt und dann bei Hessler 06 und habe dann noch nebenbei auch noch, das dritte Mal, habe ich auch noch Hallenhandball gespielt. Und man hat ja immer gefragt, wo ich diese absolut super Reflexe her habe. Das war das Geheimnis. Hallenhandball-Torwart, der trainiert ganz anders und das habe ich auch in meiner Laufbahn damals als Profi dann auch weiter verfolgt und weiter gefördert. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich dann in der Kreisauswahl in Gelsenkirchen gespielt habe. Ja, und dann war schnell klar, dass Vereine, die mich halt gesehen haben, die wollten mich haben. Ja, da waren damals mehrere Bundesligisten. Nur mein Papa wollte, dass ich dann mal Schalke bleibe.
Ich glaube, ich hatte ja schon mal einen Podcast von dir gehört, dass dein Vater es relativ spät erkannt hat, wie talentiert du bist, oder wie war das?
Ja, wahrscheinlich hat er schon vorher erkannt, nur er wollte haben, dass ich im berufsmäßig was anderes mache. Und hat dann immer so das abgetan, mit Fußball und so weiter. Und ich musste mich immer heimlich rausschleichen. Und ganz wichtig war, ich bin katholisch erzogen worden, ich musste jeden Sonntag in die Kirche gehen. Nur Sonntag, kannst du dir vorstellen, waren die ganzen Spiele gewesen. Und dann haben wir immer bei jedem Verein einen abgesetzt, der nur in die Kirche gegangen ist, der dann die Predigt gehört hat, was der gepredigt hat. Wenn ich dann nach Hause kam, dann hat mein Papa gesagt, siehst du, das ist ein gut erzogener Junge. Und er wusste das gar nicht. Und irgendwann mal war es so gewesen, dass Deutschland gegen England, das ist eine Schülernationalmannschaft, vor reichlich Zuschauern in Heilbronn. Das war so das Nonplusultra. Und dann haben die Kollegen auf der Zeche gesagt, du, wir haben so im Fernsehen gesehen. Da hat er gesagt, das kann nicht wahr sein. Der ist nicht im Fernsehen, was soll im Fernsehen? Ja, das ist der und der und der. Ach, das ist der nicht. Ja, und dann hat die Zeitung sich überschlagen, das Multitalent und, und. Ja, und irgendwann hat er das geglaubt. Und dann sagt er zu mir so ganz krass, ja, sagt er, du hast mich gut hinters Licht geführt. Du kannst ein guter Profi werden.
Das hat ja auch
das verstand der Dinge. Ja, und dann war er natürlich stolz. Ne?
Ja, du standest ja ursprünglich nicht zwischen den Pfosten, sondern warst als Stürmer aktiv, oder?
Richtig, genau. Ich bin als Mittelstürmer angefangen. Und zu damaligen Zeitpunkt, weiß nicht, wie es heute noch ist im Amateurverein, waren die Schiedsrichter rigoros. Ne? Also das war autoritär hoch 3. Du durftest nicht einmal husten oder so. So was sich heute die Leute erlauben, das wäre damals nicht möglich gewesen. Und dann habe ich das 1-0 gemacht und dann ist unser tarnmäßiger Torhüter vom Platz geflogen, weil er den Schiedsrichter beleidigt. Ja, das war ganz schön, ne? So, und ich war von Hause aus immer schon sehr groß.
Ja.
Ja, wem stellen wir jetzt rein, Trainer? Ja, den Größten. Ja, ich war der Größte in der Mannschaft, ne? Ja, und habe ich dann gespielt, habe sofort 2 Elfmeter gehalten, ne? Von da ab kam ich nicht mehr raus, ne? Und der Vorteil ist natürlich eins, das ist das Einzige, was ich heute auch sehe, deswegen würde ich heute auch von dem System ja super zurechtkommen. Ich weiß, wie ein Stürmer schießt, ich weiß, wie ein Stürmer tickt. Ja, ich habe auch teilweise manchmal Libero gespielt. In Freundschaftsspielen habe ich vorne gespielt. Also, wenn man so will, sagt man ja heute mitspielender Torhüter oder so. Mhm. Ne? Also, manche haben natürlich Theater mit dem Ball, gab ich nicht. Ne?
1966, da war mit 18 Jahren dein Debüt für Schalke. Wie war das für dich? Man kann sich heute noch daran erinnern.
Ja, ich kann mich noch vage daran erinnern, aber ich weiß nur eins, und das war für mich so, ja, ich sag mal befriedigend, zu spielen, 1-0, sehr gut zu spielen und dann schlägst du den deutschen Meister zu Hause. Das war so, wie soll ich sagen, das war ein Erlebnis, kann man gar nicht beschreiben. Als 18-Jähriger, ja, nervös war ich nicht, ne? Also ich habe mich mehr gefreut auf das Spiel. Und dann schlägst du den deutschen Meister und das ist mir dann erst ein, zwei Tage später, nachdem die Gazetten das alles geschrieben hatten, erstmal bewusst geworden. Und da habe ich so, okay, wenn so ist, und das läuft so, ist so einfach, sag ich, vielleicht habe ich Glück, eine gute Profikarriere zu machen. Ne? Und das ist ja auch so gekommen. Ne?
Wie war denn so damals vor fast 60 Jahren das Leben als Fußballprofi? Kann man das mit heute noch vergleichen in Sachen Starstatus, finanzielles, Trainingsalltag, wie sieht das aus?
Fangen wir mit dem letzten an, Trainingsalltags, da möchte ich heute Profi sein. Also ich sag mal, heute haben die Profis ein sehr, sehr, sehr gutes Leben. Zumindest, ich kann es nur beurteilen auf Schalke, ja. Weil ich habe manchmal Trainingseinheiten gesehen, also tut mir leid, das haben wir so nebenbei mal gemacht. Und vor allen Dingen haben wir zweimal am Tag trainiert, ne? Nicht einmal, sondern zweimal am Tag. Und haben dann, wenn es hochkam, mittwochs nachmittags frei gehabt. So, und dann ging es aber bei uns schon ab am Donnerstag frei in einem Trainingslager, ja. Das kam auch noch dazu. Ne, also die Freizeit, die die Jungs heute haben, die ist schon enorm. Ne. Nicht alle, sag ich. Ich kann mich jetzt nur auf Schalke beziehen. Ich kann mir vorstellen, bei München und so, dass die vielleicht anders trainieren oder wie auch immer. Ne. Aber ich kann mir, wie gesagt, nur auf Schalke. Ja, und ansonsten finanziell muss man ja immer relativ sehen, weil zu meiner Zeit war ich Mitspitzenverdiener. Und damals war die Wertschöpfung eine ganz andere, ja. Ich meine, ich habe in Immobilien investiert und das hat sich natürlich dann gelohnt, weil heutzutage, ich sag mal, so ein Objekt zu kaufen, musst du schon mehrere Millionen investieren, was damals weniger als eine Million war, ja. Und so weiter und so weiter. Und das Leben war ja dementsprechend auch im Verhältnis teuer, aber nicht so teuer wie heute, ne? Also es ist schon alles relativ zu jeder Zeit. Ne?
Und vom Star-Status her, vom Star-Status konntest
du auf die Straße gehen? Vom Star-Status her war es natürlich so gewesen, ich konnte mich in Gelsenkirchen nicht so blicken lassen. Ich bin viel nach Düsseldorf ausgewichen, aber wenn sie dann irgendwann mich gesehen haben, Namen erkannt haben, dann war natürlich es aus. Ne? Wenn du mit einem Mädel in der Disco warst, so war es damals ja nun, ne? Dann, sobald ich mich erkannt habe, war kein Gespräch mehr. Und diejenige, mit der ich dann war, da konnte man nicht mehr kommunizieren. Wir sind dann gegangen. Ja, das war der Nachteil dabei gewesen. Ne? Die Jungs meinten ja auch gut. Und ich war auch immer einer gewesen, der sehr freundlich zu denen war und ein Autogramm geschrieben hat. Aber so ein Mädchen versteht das natürlich nicht. Ne? Die sagt, ja, warum hast du nicht mal Freizeit? Ne? Ja, und dann habe ich ja natürlich gesagt, wenn du mit einem Mann zusammen bist, der bekannt ist, ist Freizeit in dem Sinne, wie du dir das vorstellst, weniger. Ne? Das sind die Schattenseiten dabei. Deswegen habe ich auch immer probiert oder versucht zumindest, Privates rauszuhalten aus meinem Beruf. Ne?
1971, da gab es ja auf Schalke den Wettskandal, in den du dich involvierst warst. Wie hast du das trotzdem miterlebt und hol gerne nochmal die Zuhörer ab, was da auf Schalke los war.
Ja, das ist an für sich in meinem persönlichen Kapitel das Traurigste, weil wir haben damals eine ganz, ganz tolle Mannschaft gehabt. Wir hätten wahrscheinlich auch über Jahre mit um die Meisterschaft gespielt, weil wir waren ja gerade erst eingespielt und waren schon Vizemeister gewesen mit einer Rekordpunktzahl von 72 Punkten, muss man sich heute vorstellen. Da sind wir Zweiter geworden, ja. Und Bayern München, die haben 100, glaube ich, 130 geschossen und wir, glaube ich, ein bisschen weit über 80, ja. Also was da alles möglich wäre, von den Gegentoren haben wir mit den wenigsten gehabt. Und was da passiert war, kann ich dir sagen. Das war im Endeffekt, so sehe ich das heute, jugendlicher Leichtsinn von einigen, ja. Die waren alle sehr jung, wollten Geld verdienen und haben gemerkt, okay, vielleicht, da ging es gar nicht wahrscheinlich um diese 2000 oder was da war, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Aber das war, das kann ich halt eben nehmen und, ne? Und ich denke da praktischer, wahrscheinlich durch meine Erziehung von zu Hause aus, ja, so. Und deswegen hätte ich persönlich nie Geld angenommen, um irgendein Spiel zu verschieben. Ne? Weil dazu war meine Karriere, die ja im Anfang erst war, ja, von den Fachleuten so vorprogrammiert, dass ich mal was Großes erreichen könnte. Und wenn man was Großes erreichen kann, dann verdient man auch im Endeffekt. Ne? Das muss man in einem Kontext sehen. Ne? Ja, und die Zeit natürlich war sehr schlimm. Ne? Man hat immer wieder einen Spieler weggenommen, dann wieder neue Skandalen. Und das Jahr haben wir dann ja auch um den Abstieg gespielt. Und Gott sei Dank konnte ich die Jungs zusammenhalten, weil es waren sehr viele junge Leute. Und ich habe den Mut gegeben und bin vorgegangen und habe natürlich in dieser Saison auch ein bisschen übertroffen vom Halten her. Und dann haben die gemerkt, ah, da ziehen wir mit, da ist einer. So eine Art Leitwolf, was du bei vielen Mannschaften heutzutage nicht mehr hast. Mhm. Ja, und dann haben wir das auch noch geschafft. Die Sensationen sind noch drin geblieben. Ne?
Und es gab ja einen geheimen Code, den die involvierten Spieler genutzt haben. Wie war der?
Ja, das war halt eben so gewesen, weil ja nicht alle involviert waren. Ne? Mhm. Ich zum Beispiel wusste ja von gar nichts, nur mir ist immer aufgefallen, wenn die wohl gesprochen haben, dann haben die immer getuschelt, wenn ich reinkam. Und dann auf einmal war Ende. Und irgendwann weißt du selber, wenn du zu einem Kreis gehörst von deinen Kollegen, denkst du auch, irgendwann ist ja los. Tuscheln die bei dich?
Ja.
Ist das was anderes? Ja. Ja, und dann hatte ich mal einen gesehen, der dann halt eben, der hatte mich nicht gesehen. Ich bin dann so in einer Türecke im Sportstudio Wedau, weil wir uns da vorbereitet haben, blieb ich quasi im Endeffekt im Türbereich stehen und hörte, wie der angeklopft hat und hat gesagt, McNally. Und dann haben die wohl gerufen, tritt ein. Das war so das Codewort für den. Dann wusste er genau, das ist einer, der wohl involviert war in diese Geschichte. Ne? Und so hat sich das dann ergeben, ja.
Und 1972 war, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Saison. Ja. DFB-Pokalsieger, Vizemeister und du warst bester Torwart der Liga.
Ja.
Was war das für eine Saison?
Ja, das war eine Saison, in der ich auch natürlich einige Rekorde aufgestellt habe. Ne? Also ich habe dir die Karte mitgebracht. 18 Spiele zu 0 in einer Saison ist schon nicht ganz so schlecht, sag ich mal. Ne? Glaube ich, da würden heute einige sofort sagen, wenn ich das schaffen würde, ich glaube, der wäre Nationaltorhüter. Ne? So, und dann 10 Spiele hintereinander zu 0. Der hat sehr lange gehalten. Der wurde dann von Van Dolmen aus Bochum, wurde dann, glaube ich, ein paar Minuten oder so übertroffen, aber auch fast 30 Jahre gehalten. Ne? Und natürlich sehr viel Elfmeter habe ich gehalten. Ja? Und das war eine Saison, ja, ich sag mal, wenn man so ein goldenes Kar bekommt, wird man ja auch von den Kollegen beziehungsweise von den Trainern auch gewählt und so weiter. Es ist natürlich klar, es ist schön, wenn man so eine Anerkennung hat. Ne? Und für mich war immer auch sehr wichtig, meine persönliche Leistung erstmal. Ja, natürlich immer intrigiert in der Mannschaft. Ich war immer Mannschaftsspieler, aber ich wusste genau, so hat mir mal ein sehr guter Trainer gesagt, der war auch Weltpokalsieger, der hat immer gesagt, also für mich muss ein Torhüter, ist die meisten immer 50% der Miete, ja. 40% ist die Mannschaft und nur 10% ist der Trainer. Und ein Torhüter spielt nach seiner Ansicht immer gut, wenn er von 34 Spiele 20 normal spielt. Also normal heißt, so gut wie keine Fehler macht und die Bälle, die jetzt auf Mann kommen und so weiter und so weiter, erhält, ja. Und dann 10 Spiele überragen. Und dazu gehört dann mal so ein aus dem Winkel oder wie auch zu fischen und die Spiele zu gewinnen. Ja, sagt er, und 4 darfst du mal ein bisschen daneben semmeln, dann hast du einen sehr, sehr guten Schnitt gemacht. Ne? Ja, und das habe ich versucht natürlich immer 1:1 umzusetzen. Ne? Und das ist mir in dieser Saison natürlich besonders gut gelungen. Ne? Dass wir dann zum Schluss nicht deutscher Meister wurden, habe ich ja gerade erzählt, weil Bayern München war doch eine Top-Mannschaft. Ne?
Waren ja generell sehr erfolgreiche Jahre, dann kam die WM 1974. Wie lief da für dich die Vorbereitung auf das Turnier ab?
An für sich nicht ganz so gut, weil meine Mama, die hatte Krebs gehabt und mich nicht zum Beunruhigen hat man mir das nicht gesagt. Ich bin ins Trainingslager gefahren, habe mich dann vorbereitet, wie andere Spieler auch. Und erst als die WM zu Ende war, hat man mir das dann gesagt. Und das war natürlich dann die WM schön, der Titel, aber auf der anderen Seite danach war natürlich die Nachricht, dass meine Mama Krebs hatte, die ja später dann verstorben ist. War nicht so schön gewesen. Das hat mich ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Ne? Und die Vorbereitung für WM, ja, die ist ja immer sehr hart. Trainingslager, 6 Wochen Malente und so weiter und so weiter. Dann hast du auch noch einen psychischen Druck gehabt, weil vom Nachrichtendienst war klar, ich glaube, die hießen damals Tupamaros, das war so eine Guerilla-Gruppe, die wollten Anschläge machen. und auch natürlich dann auf unser Hotel beziehungsweise Malente und so weiter, rundherum Polizei bewacht. Also ich sag mal, das Rum und Dran war nicht so schön. Natürlich dann nachher den Titel zu holen, ja, mit der Mannschaft, war natürlich Erfolg.
Ihr habt ja, glaube ich, es gab noch so einen Kneifpunkt, das war, ihr habt ein Gruppenspiel gehabt gegen die DDR.
Ja.
Habt das dann 1-0 verloren? Wie fielen da so die Reaktionen im Land aus?
Kann ich nicht sagen, weil wir haben also so gut wie kaum Zeitungen im Trainingslager gelesen, weil wir haben lieber trainiert. Schreiben haben wir den anderen, also Bild-Zeitung etc. Natürlich war das eine Prestige-Niederlage, aber jetzt rückblickend muss man sagen, die Niederlage kam zum richtigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie, wenn wir auf Brasilien und die Länder getroffen wären, wie wir uns da verhalten jetzt. Aber wie gesagt, ist hier nur immer hätte wann, ja. So, zum Schluss holt man einen Titel und wie man den schafft, ist im Grunde auch egal. Ne? Und wie man auch Champions League holt und man deutscher Meister wird, zum Schluss zählt der Titel. Ne? Deswegen habe ich mir über Wenn und Aber da noch keine Gedanken gemacht. Nur wir haben uns weniger mit der Niederlage beschäftigt. Ne?
Du warst ja zu dem Zeitpunkt schon ein überragender Torwart, aber an Sepp Maier war dann kein Vorbeikommen, der war zu stark. Du warst ja mit ihm auf einem Zimmer. Wie war da das Verhältnis zwischen euch?
Also zwischen Sepp und mir war immer sehr gut, obwohl einige Zeitungen das manchmal anders geschrieben haben. Wir haben zusammen unsere Leidenschaft geteilt. Das war Schnupftabak. Er hatte damals Pöschel gehabt und dann hat er immer die Sachen mitgebracht. Oder wenn wir Training hatten in Kaiser und hat geregnet, dann hat er eine Brille gehabt, die man mit einem Scheibenwischer betätigen konnte und so weiter. Da gibt es noch Bilder von. Und wir haben im Endeffekt beide nur, auf Deutsch gesagt, Mist gebaut. Ne? Wir haben mit der Glocke nachts geläutet und hast du nicht gesehen. Also ich habe mich mit ihm sehr gut verstanden. Und ich bin ja auch der Meinung, das ist ja auch meine persönliche Meinung, wenn ich hinter einer Nummer 2 Sepp Maier sein kann und Weltmeister wäre, ist mir immer lieber. Wenn ich aber jetzt, sagen wir mal, er hätte jetzt nicht gut gespielt und wir wären nicht Weltmeister geworden, dann hätte ich mich natürlich geärgert, ja, das ist natürlich klar. Aber er hat die Leistung gebracht, besser geht's nicht, um Weltmeister zu werden. So, und alles andere war von vornherein klar, weil ich habe damals bei Schalke gespielt, er bei Bayern München und man weiß, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Schön keine Spieler so gerne mochte von Schalke. Dann von den Leistungen her hätte es gepasst, ja. Also ein guter Freund von mir war Cruyff, ja, der bei Niederländer gespielt hat.
Der wollte sich rüberlocken, habe ich gehört.
Ja, als er mich gesehen hat, hat er gesagt, wie, du bist hier die Nummer 2? Ja, sag ich, bin die Nummer 2, weil er hat mich auch spielen sehen.
Ja.
Und er hat gesagt, so einen bräuchten wir in der holländischen Nationalmannschaft. Ne? Daran sieht man, dass Deutschland zu dem Zeitpunkt 2 Torhüter hatten, die in jeder Nationalmannschaft spielen können. Und das ist natürlich ein Lob für beide, ne? Für den Sepp und für meine Person, weil dann zeigt es, dass wir gute Torhüter hatten. Ne? Haben wir ja immer gute Torhüter, jetzt sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ne?
Du warst dann auf dem Siegerfoto im roten Trainingsanzug. Ja. Welche Geschichte steckt dahinter?
Ganz einfach. Es war also an dem Tag fast nicht ganz so warm. Und es hätte ja immer sein können, dass ich eingesetzt werde. Und ich bin immer so ein bisschen, der immer lange Zeit brauchte, um sich warm zu machen. Und dann hat der Masseur zu mir gesagt, zieh doch den, das ist so eine Art Schwitzanzug gewesen, zieh den doch an, da bleibst du ja warm drunter. Mhm. Machen ja viele Spieler heute auch. Und den hatte ich dann angehabt, das war der Grund gewesen. Ich hätte ihn auch ausziehen können, aber ich habe dann in der Freude darüber, dass wir einen Titel geholt haben, gar nicht mehr daran gedacht.
Wie wurde da gefeiert die Nacht?
Ja, ich sag mal, da war ich zum ersten Mal so ein bisschen angeschwipst, weil nach dem Spiel in den Müdungsbecken, da fiel schon der Champagner und gibt's ja auch Bilder von Müller mit Zigarette im Mund und so weiter. Das war schon feuchtfröhlich.
Wirst du seit dem WM-Titel oder wurdest du damals auch nochmal anders gesehen, dass man jetzt nicht den Status hat, guter Torhüter, jetzt hat man auch den Status guter Torhüter und WM-Sieger?
Ja, der Status wird total anders gesehen, weil zu meiner Zeit war es ja so gewesen, über den Verein, ist ja heute auch noch, hast du zwar gutes Geld verdient, aber natürlich dadurch, dass du dann Weltmeister wurdest, ja, dann kamen natürlich die Angebote auch bei den anderen Spielern mit Werbung, ne? Zum Beispiel Pulmoll oder Knorr, Kraft in den Teller. Ich will sie alle gar nicht aufzählen. Zahnpasta und dann auch in dem Bereich hier, wenn irgendwelche Modeschauen waren und so weiter. Also du wurdest schon rumgereicht. Ne? Und auf der anderen Seite war es dann natürlich auch schön, dass die Leistung anerkannt wird. War ja bei allen Spielern so. Mhm. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so etwa auch ein bisschen stressig. Ne?
Ja.
Weil es verging kein Tag, wo dann das Management gesagt hat, Norbert, du musst dahin oder du musst dahin oder du musst dahin. Ja. Und ich habe das näher gesehen, nachdem das dann, ist zwar nicht dann abgeebbt, aber ein bisschen weniger wurde. Ne.
Gab es damals auch schon Prämien für den Gewinn des Weltpokals?
Ja, wir hatten damals gekriegt, ich glaube, ich mich recht erinnere, jeder 200.000 oder so, D-Mark. Und von VW diesen Käfer. Der wurde dann im Armaturenblatt wurde dann der Name eingraviert, Weltmeister. Ich kann mich heute noch ärgern, dass ich ihn verkauft habe. Das Ding hätte heute Seltenheitswert, aber ich habe, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt gerne, du bist auch ein junger Mensch, gerne schnelle Autos gehabt. Ja. Ich habe gerne BMW gefahren und so weiter. Und wo ein bisschen PS drunter waren. Das war so meine Leidenschaft dann.
Was war denn für dich persönlich der größte Unterschied zwischen Vereinsfußball und der Fußballnationalmannschaft?
Ja gut, der Vereinsfußball ist ja im Endeffekt vorprogrammiert zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Bayern München, Borussia Mönchengladbach, ja und dann zu dem Zeitpunkt wir. Ja. So in Nationalmannschaften war ja damals Brasilien top. Deutschland war ja auch nicht schlecht, aber top war Brasilien. Und da hast du natürlich den Unterschied, dass du auf sehr, sehr gute Spieler triffst, ne? Wie zum Beispiel Pelé. Ne? Wann hätte ich mal Pelé kennengelernt? Oder wann hätte ich mal Lev Yashin, das war damals der beste Torhüter der Welt, kennenlernen? Ja, den habe ich dann in Barcelona noch mal kennenlernen dürfen mit Schalke, als wir das Turnier gespielt haben. Und die lernst du ja sonst alle nicht kennen. Ne? Und das ist mir dann erstmal richtig später mal bewusst geworden, 2006, als ich WM in Deutschland war. Da waren alle Spieler, also alle ehemaligen Weltmeister eingeladen in München. Und da waren auch Pelé und Buffon und wie die alle hießen. Die waren alle da. Man hat sich dann wieder gesehen. Und dann, ach, du warst nebenbei, du warst so. Ja, und du warst da in dieser Mannschaft. Ja, und dann hast du halt die alten Recken gesehen von Brasilien, Argentinien etc. Ja, und wenn du in so einem Kontext dann da dabei bist, dann weißt du, du bist angekommen in der Fußballwelt. Mhm.
Und zum Zeitpunkt heute Aufnahme, knapp 2 Wochen zur Geburtstag, 8. Mai, da gibt es wieder Post von der FIFA. Wieso?
Ja, das machen die wohl wahrscheinlich immer so wie ich es verstanden habe. Also Infantino hat das bis jetzt bei mir gemacht. Vielleicht wird es diesmal auch der Fall sein, das weiß ich nicht, gehe davon aus. Das ist so die Anerkennung für die Leute, die den Titel geholt haben. Im Grunde genommen ist das ja unter dem Dach der FIFA.
Ja. 1976 ging es dann für dich zu Hertha BSC. Ja. Wieso ist der Schritt erfolgt?
Ja, das war kurios. Ich wollte an für sich in Schalke bleiben. Nur damals war der Wechsel, das war auch ein Nachspiel von dem Skandal. Mhm. Günter Sieber war damals Präsident gewesen. Und irgendwie hatte ich mit dem schon quasi so eine Art Vorvertrag, weil wir wollten verlängern. Ja, aber dann kam Dr. Hütsch, das war damals ein Rechtsanwalt. Weil bei Schalke passierte alles über Nacht wohl. Ich glaube, Herr Siebert musste gehen. Ja, und dann habe ich dann halt eben, bin ich hingegangen und habe dann halt eben gesagt, okay, wenn ihr mich nicht wollt, dann werde ich weggehen. Weil die wollten den Vertrag, den ich hatte, wollten die quasi im Endeffekt noch um eine gewisse Summe nach unten. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ich war mitbeteiligt, dass wir im UEFA Cup reinkommen. Ja, letztes Spiel gegen Kaiserslautern und so weiter und so weiter. Und ja, das hat wohl nicht geholfen. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich hatte aber schon fertige Verträge gehabt, weil ich habe damals in Barcelona sehr gut gespielt. Und die wollten mich damals haben. Ajax Amsterdam wollte mich damals haben. Nur ich hatte aufgrund des Wort von Herrn Siebert, habe ich dann im Endeffekt dort abgesagt, ja. Mhm. Ja, und dann war natürlich mein Management, hat dann nochmal nachgefragt, da war ich schon zu spät, die hatten schon eingeholt, haben sich 1000 Mal bei mir entschuldigt, die hätten mich gerne gehabt, ja, aber ich wusste ja nicht, dass Schalke mit mir sowas macht. Ne? Ja, und dann kam ich auf der Transferliste und der erste Verein, der dann angefragt hat, war Hertha BSC, die wollten unbedingt mich haben. Wenn ich sag mal, einen Tick gewartet hätte, ja, wäre wahrscheinlich Bayern München gekommen, weil dann passierte der Unfall mit Sepp Maier. Mhm. Ja, und aber ich hatte schon unterschrieben gehabt und wenn ich unterschreibe, ja, halte ich auch mein Wort. Ist nicht so wie heute, dass du dich aus den Verträgen rauskaufen kannst. Ne? Ja, und dann bin ich nach Hertha gegangen. Ich muss sagen, im Nachhinein war das eine sehr erfolgreiche Sache. Mhm. Ich bin dort auch in der Jahrhundertmannschaft gewählt worden, so wie in Schalke. Und war da zweimal im deutschen Pokalendspiel. Zum ersten Mal ein Pokalendspiel, was wiederholt wurde, war ich dabei gegen Köln.
Wieso wurde es wiederholt?
Ja, das erste Spiel ging unentschieden.
Ah, okay.
Und dann wurde das nochmal gegen Köln wiederholen. Und aufgrund dieser Leistung wollte mich der SFC Köln unbedingt haben. Ja. Ich sollte ja auch erst für das Spiel gesperrt werden, weil ich in Köln war. Aber das hat einen anderen Grund gehabt. Das hat auch einen Grund gehabt, dass ich mit den Leuten gesprochen habe. Der Hauptgrund war der, weil Wolfgang Overath hat sein Abschiedsspiel gegeben. Mhm. Und ich war nun in der 74er Mannschaft und wollte mich unbedingt dabei haben. Und bei der Gelegenheit hat der Wolfgang dann gesagt, dann sprichst du mal mit dem Weißweiler. Ne? Und Weißweiler wollte mich unbedingt haben. Ne? Die hatten damals Toni Schumacher gehabt. Und war mit ihm wohl nicht so zufrieden gewesen. Glück für Toni, dass ich nicht gekommen bin. Mhm. Aber deswegen und aufgrund dieser Tatsache hat sich das dann so ergeben. Ne?
Hertha hat für dich 590.000 D-Mark Ablösesumme gezahlt. Das war damals der richtig dicke Stange Geld, oder?
Ja, man muss sagen, heute die Summen sind natürlich riesig. Mhm. Wenn wir heute auf dem Markt wären, so wie Schumacher und so weiter, würden wir wahrscheinlich 30, 40 Millionen Ablöse kosten. Ne? Weil vom Leistungsstandard her. Damals war schon für einen Torhüter 200 oder 300.000 schon sehr viel Geld. Ne? Aber in Wahrheit hat Hertha sogar noch mehr gezahlt, ne? Aber das war die offizielle Summe, ne? Was ich aber nicht wusste, dass ich nicht ganz Hertha gehört habe, sondern ich habe zum Teil noch Schalke gehört, ne? Das wusste ich aber nicht, weil der Siebert wohl mit dem Herrn Holz, nachdem er das verbockt hatte mit mir, wohl, der kannte den gut, nochmal in der Richtung mich dann unterstützt hat, ne? Weil du hast keine Möglichkeit gehabt, so schnell wegzukommen, ne? Ja, dann kam noch Real Mallorca dazu, die waren auch noch Interesse gehabt, aber wie gesagt, es war unterschrieben, ja. Und in der Zeit dann waren bei den Spielen in Berlin immer Vertreter von Barcelona da, weil waren mit dem Torhüter nicht zufrieden. Mhm. Aber Hertha hat mich dann aus dem Vertrag nicht gelassen, sonst wäre ich wahrscheinlich nach Barcelona gegangen.
Du hast gerade die Auslandsstation erwähnt, Mallorca, Amsterdam oder auch Barcelona. Hättest du dir das grundsätzlich vorstellen können, ins Ausland zu gehen?
Ja, Mallorca war ja damals deutsche Kolonie, ist ja heute auch noch. Die haben sich schon gefreut. Da waren die ganzen Zeitungen schon voll gewesen. Aber wie gesagt, er liegt ja auch an der Ablösesumme und ob der Verein dann freigibt. Ne? Da musst du dir vorstellen, wenn du heute einen Vertrag hast, kannst du es aussitzen. Kennst du ja selber, schon oft genug gehört. Damals war es so gewesen, wenn du das gemacht hättest, hätte ich machen können, dann hätte die FIFA mich ein Jahr gesperrt. Hm. Ein Jahr nicht im Profifußball. Glaub mir das, das ist eine ganz, ganz lange Zeit. Ich habe schon mal Verletzungen gehabt, wo ich ein halbes Jahr dann weg war. Und dann wieder reinzukommen, ja, ist nicht so einfach.
Dann bei Hertha, wie war der erste Eindruck von Berlin? Kultur, Stadt, Verein?
Ja, sag mal so, wenn du als Torhüter gute Leistungen in einem Stadt bringst, bist du, das sind die Berliner, bist du sofort dabei. So, und die haben mich gefeiert ohne Ende. Und auch nachdem ich nicht mehr bei Hertha war, wenn ich dann Schalke da gespielt habe, haben die mich gefeiert. Wir haben dann das erste Spiel dann sofort in Berlin gehabt. Da habe ich sehr gut gehalten und wir 2-0 gewonnen haben, da haben die mich gefeiert. Also ich muss sagen, von den Fans kann ich nichts sagen, die Leute auch super. Ich habe dadurch natürlich dann Udo Jürgens und viele andere Prominente kennengelernt. Dieter Thomas Heck hatte damals die Hitparade gehabt und das hat sich ja das alles im Hotel dann abgespielt. Ich habe teilweise am Anfang im Hotel gewohnt und habe dann alle die Stars, wie Lena Waleitis und wie sie alle hießen, zu damaligen Zeitpunkt mitbekommen und auch kennengelernt. Das war natürlich für mich aufregend, ne? Kannst du dir vorstellen, Junge aus dem Ruhrpott, ja, aus einer Stadt von 280.000 Einwohnern, lernt auf einmal noch, obwohl er schon selber ein Star war, lernt dann halt eben noch diese Leute kennen. Ne? Ja, und dann wirst du automatisch eingeladen zu den Event, dann Bambi und was weiß ich, was da alles so anfällt. Ne? Dann bist du auf einmal mitten im Leben angekommen. Ne? Und wenn du dann wieder zurück ist nach Gelsenkirchen, was ich dann gegangen bin, dann musst du erstmal umstellen. Ne? Weil dann, wo kann man heute Abend hingehen? Hm. In Berlin kannst du die ganze Nacht, wenn du schon mal in Berlin warst, ne? Das Nachtleben ist, also jetzt Nachtleben meine ich jetzt vom Tanzen, ja, also gibt es natürlich auch anderes Nachtleben, ist da enorm. Ne? Du kannst da nachts noch, was weiß ich, um 2-3 Uhr essen oder wie auch immer. Ne? Und wir haben auch Tage gehabt, da durften wir quasi im Endeffekt, wenn man so schön will, über die Stränge schlagen. Ne? Und dann gab es in Berlin eine Besonderheit, kann man sich gar nicht vorstellen. Da gab es die beste Currywurst, die es überhaupt gibt. Und da sind die Schlange angestanden, Harald Junke und so. Und da hast du alles gesehen, von Professor bis Schauspieler und so weiter und so weiter. Ne? Das war für mich ein Erlebnis gewesen. Ich habe mir mal vorgestellt, in Gelsenkirchen oder Düsseldorf und so. Hm. Wahrscheinlich gar nicht möglich, ich weiß es nicht. Ne?
Hast du bei diesem exklusiven Leben auch gemerkt, dass die Stadt geteilt war? Hat man das mitbekommen, DDR?
Abends weniger, weil du musst dir ja vorstellen, wir haben jedes Wochenende gespielt und wie du schon gesagt hast, geteilt, wir mussten ja immer fliegen. Es war ja nicht eine andere Möglichkeit gegeben. Selbst wenn wir in Braunschweig gespielt haben, weil die ganzen Kontrollen waren ja auch mehr Schikane. Ne? Dann, und ich habe es nur dann gemerkt, wenn wir zum Beispiel Freundschaftsspiele hatten gegen Dynamo Dresden etc. Ne? Das habe ich dann gemerkt. Ansonsten habe ich das weniger gemerkt, ne? Weil ich habe mich in dem Bereich immer aufgehalten, wo ich gar nicht so gut wie gar nicht die Mauer gesehen habe. Ja, das war die Trabrennbahn, klar, weil auch mein Pferd gelaufen ist in Mariendorf. So, und dann hat sich das im hinteren Bereich und ich habe in der Nähe in Charlottenburg gewohnt. Das ist in der Nähe des Stadions. Ne? So, dass also im Endeffekt sich meine Kreise waren beengt, sag ich mal so. Mhm. Außer wenn ich dann mal, das habe ich mal gemacht, nach Hause gefahren bin zu Weihnachten, dann musste ich natürlich durch die Zonengrenze. Ne? Und da ist natürlich immer, musste man immer hellwach sein, denn wenn man zurückkam, gibt es ja am Hauptstadt der DDR und dann Berlin. Ne? Und da durfte man sich nicht verhauen. Sonst wäre man wahrscheinlich irgendwo erstmal angehalten worden. Sobald du von der Route weg warst, hast du Probleme gekriegt. Ne?
Eine tolle, besondere Geschichte, die einmalig ist. Danach wurden die Regeln geändert, gab es noch. 1974, nämlich in Bochum, als du zu spät aus der Kabine kamst. Das kannst du gerne mal den Zuhörern und Zuschauern erklären.
Ja, das ist eine Geschichte unendlich. Also ich hätte nie gedacht, dass das mal so in der Weltpresse Anklang findet. Ja, ganz kurz erklärt, wir haben über Sky hatte da ja auch einen Film davon gedreht und so weiter. Man muss sich vorstellen, in Bochum ist es so, die Kabinen sind nicht wie jetzt die modernen, dass alles in Glas ist und man kann in jeder Kabine reinschauen, sondern das ist immer noch so unterteilt wie ein normales Zimmer. Und ich hatte Ende der ersten Halbzeit einen Tritt von dem damaligen Mittelstürmer Walitzer unten vom Knöchel bekommen. Da musste es kühlen. So, und dann war es so gewesen, vorne die erste Kabine, da war die Tafel mit den ganzen Equipment. Wir mussten immer Kuchen, Tee und sowas trinken wegen Blutzuckerspiegel. Und dann der zweite Raum war Massageraum und der ganz letzte Raum war Duschraum und so. Oder halt eben, da haben wir uns dann auch ein bisschen warm gemacht. Ne? Die waren schon einigermaßen groß. Ja, und unser Masseur sagte zu mir, ich mache jetzt einen Eisbeutel drauf. Und dann lässt du dich in der letzten Kabine, weil sonst läuft das Wasser ja runter. Und wir rufen dich dann, ne? Mhm. Ja, mach denn die Türen waren ja alle zu. Ja, und ich hatte irgendwann das Gefühl gehabt, das kann ja nicht wahr sein. Du hast ja kein Zeitgefühl. Handschuh alles abgetan, ne? Und habe schon überlegt, wie ich in der zweiten Halbzeit bei der und der Situation von dem Mittelstürmer reagieren soll. Ich habe immer so, wenn ich in der Kabine war, so noch das Spiel Revue passieren lassen und schon mal überlegt, dann, wie sieht es dann aus, ne? Ja, okay. So, und dann habe ich gemerkt, ist keiner. Dann habe ich das Eispackung weggemacht, Strümpfe angezogen, Handschuhe angezogen, bin dann in der zweiten Kabine, war keiner, bin in der ersten Kabine, habe mir schnell ein Stück Kuchen gepackt, einen kleinen Stück genommen. Und dann bin ich auf dem Weg, wenn man zum Stadion geht. Und du musst dir vorstellen, du hast ja Stollen an und das war so wie gebohnert. Man muss da sehr vorsichtig sein. Und dann kommt mir so ein Rolli Schokoladeneisverkäufer entgegen. In den Stadien waren ja damals immer, gibt es heute glaube ich auch noch, wo du so einen Bauchladen hast und kannst Eis haben, so wie im Kino, sag ich mal. Ne? Und er sagt zu mir, du musst ja beeilen, die spielen schon. Ich sag, was? Die spielen schon? Ja, und ich dann Richtung Feld. Jetzt musst du dir vorstellen, das Stadion ist dann von Hundertschaften bewacht worden. Mhm. Schalke Bochum gab es ja auch schon mal, Schlägerei etc. Und dann war so eine Welle an Polizisten, die erste Welle, die zweite Welle, die dritte Welle. Und dann konntest du erst im Stadion gehen, weil die hatten die Tore aufgehabt wegen Fluchtgefahr. Und deswegen standen die Polizisten da. Ich tippe den ersten an und sage, du, ich muss auch sagen, ich bin der Torwart. Da kann ja jeder sagen, guck immer nach vorne noch. Ich tippe den nochmal an, ich sage, ja, ich bin der Torwart, ich muss aufs Feld, lass mich durch. Komm, lass mich in der Ruhe. Dann guckt der andere den an und sagt, du, das ist wirklich der Torwart. Dann habe ich mich durchgelassen. Und das musste ich dreimal machen, weil davor die haben genau das Gleiche gemacht. Ja, so. Und ich dann aufs Feld kam und die Leute haben gepfiffen, ja, das geht nicht mehr. Und ein Freund von mir ist der Atta Lamek, der hat da gespielt, gesagt, warum haben die nicht aufs Tor geschossen? Mhm. Der Tor war doch frei, ne? Ja, und dann hat auf der Bank normalerweise unser Spielbetreuer, damals Ede Lichterfeld, der hätte mich holen müssen, hat das aber wohl verschwitzt oder so, der Trainer guckt mich an, so, dann laufe ich Richtung Tor, ja, Schiedsrichter, der hat dann abgepfiffen, nie vergessen, Klaus Fichtel guckt mich an, ruft wohl, wo kommst du denn her? Ja, sag ich, wo, aus der Kabine. Boah, gut, dass wir nicht zurückgespielt haben. Ich wollte erst zurückspielen. Ja, dann wäre Tor gewesen. Ne? So. Und das war natürlich in Weltfußball, nicht nur in Deutschland, ne, war dann ein Phänomen, dass eine Profimannschaft 10 Minuten und ein Torhüter gespielt hat. Von da hat man, genau, habe ich zu beigetragen, wenn man so will, die Regel geändert, dass man nachzählen muss, ist ja heute so. Aber was das dann in den Gazetten, ich hatte Einladungen aus Japan, ich hatte Einladungen aus Brasilien, überall Fußballländer, die wollten das nochmal im Fernsehen, weil die konnten das dann gar nicht glauben. Ja. Ja. So, und da, das ging natürlich in eine Geschichte im Sport ein, auch diese. Ne?
Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, 10 Minuten. Heute kann man sich auch, heute wird es ja nicht mehr passieren, durch die Regler und fast 10 Minuten ohne. Und Gott sei Dank haben wir kein Tor. Gut, wir haben das Spiel noch verloren, trotzdem. Aber stell dir mal vor, das Spiel zurück.
Haben das ja gar nicht die Fans gemerkt hinterm Tor, die dann vielleicht geschrien haben?
Sag doch gerade, die haben alle gepfiffen und Atta Lemmink hat gesagt, warum pfeifen denn? Wir sind am Ball. Die eine vom Bochum haben gepfiffen.
Ah, okay, ja.
Und wir haben überhaupt gar nicht reagiert, was los war. Ja, als du dann aufs Feld gelaufen bist, ich habe ihn ja gesehen, ich kenne den Atta. Da sagt der Atta auch, wo kommst du denn her? Ja, sag ich, ich komme aus der Kabine. Mhm. Kann doch gar nicht wahr sein. Deswegen haben die so gepfiffen. Und dann haben wir mit Sky nochmal nachgedreht, so ähnlich, ne? Und dann sagt der Norbert, ich muss ja sagen, ey, wir waren so halt voll dumm, wir wussten das überhaupt gar nicht. Mhm. Ne? Ja. So sind die Spieler dann im Tunnel gewesen.
Und ich glaube, 3 Minuten später, wo du wieder drin warst, hat Bochum getroffen. Das kann auch nicht sein, oder? So ein blöder Zufall.
Ja, gut, okay. Die waren schon sehr gut gewesen. Und ja. Das kann natürlich alles passieren. Aber wenn jetzt dadurch ein Tor passiert wäre, das wäre viel tragischer gewesen. Ne? Aber vielmehr die Tatsache, dass sowas möglich ist, dass ein Betreuer verschläft, sag ich mal, dass der Torhüter in der Kabine, muss man doch sehen. Ne? Ich meine, ich war vom Trikot her und von der Größe auffällig. Ne? Ist ja so, wo ist der denn hinten? Ne? Ja, und wie gesagt, das war dann, kam dann quasi im Endeffekt in der ganzen Welt im Profifußball an und keiner wollte es glauben. Ne?
Nach 3 Jahren Berlin, 1979 zurück in die Heimat nach Schalke. Mhm. Was war der Grund für den Wechsel?
Der Grund war ganz einfach, weil ging es Berlin finanziell nicht gut. Mhm. B, wollte mich Schalke unbedingt wieder zurückhaben, nachdem ich noch mit anderen Vereinen gehandelt habe. Zu dem Zeitpunkt ist Günter Siebert wieder fest im Sattel gewesen. Ja, wie das leider bei Schalke ist, ne, wenn sie damals meinen Vertrag erfüllt hätten, dann hätten sie weniger zahlen müssen. So habe ich einen Vertrag gehabt, über die Summe kann ich gar nicht sprechen. Ich glaube, da wäre selbst Sepp Maier nicht dran gekommen. Er war hervorragend. Über 5 Jahre habe ich sofort den Vertrag gemacht. Das war dann so ein bisschen Wiedergutmachung, nehme ich an, vom Sieber. Ne? Und dann bin ich nach Schalke zurück, weil dann konnten die auch Berlin finanziell helfen. Mhm. Das war der Grund gewesen. Ja, und darum bin ich wieder zurück. Ne?
Wenn du es gerade schon sagst, kann man das ungefähr beziffern, ob das eher so 7-stellig ist, 6-stellig pro Jahr?
Nein, ich möchte da über einen Betrag, also über so Sachen spreche ich gar nicht. Es war auf alle Fälle ein Betrag, wo ich nie mit gerechnet hätte, sagen wir mal so. Und für mich natürlich sehr lukrativ. Und ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt in der Bundesliga mit Spitzenverdiener.
Wie liefen damals Transfers ab? Hattest du einen Berater, der dich angerufen hat? Ging das über die Manager? Wie lief das?
Ich hatte damals Manager kann man auch nicht sagen, dann war mehr oder weniger so ein Geschäftsfreund gewesen. Der hat sich ein bisschen verwendet, aber im Grunde bei den finalen Sachen war ich dabei gewesen.
1981 dann der Abstieg, 1982 der Wiederaufstieg. Wie hast du die Zeit bei Schalke erlebt?
Ja, das war natürlich ein Auf und Ab, ja. Ich meine, das war sehr schön und auf der anderen Seite war es auch sehr tragisch, um abzusteigen. Nur in dieser Saison hätten wir nicht absteigen müssen, weil wenn gewisse Sachen anders gelaufen wären. So. Man muss ja vorstellen, bei Bayern München fällt Sepp Maier aus, bei Bayern München fällt Müller aus und dann musst du noch 2-3 Spieler verkaufen aus finanziellen Gründen. So war es bei uns gewesen. Rüssmann ging nach Dortmund, Fischer hat einen Beinbruch gehabt, ich mit meinem Knie konnte nicht spielen. Das heißt, wir haben quasi im Endeffekt, wenn man so will, fast über eine halbe Saison nicht gespielt. Ja, und was dann da passiert war, ist klar, wir haben 52 oder 53 Gegentore gekriegt und waren dann natürlich mit unten. Ja, so. Und dann in der zweiten Halbserie wieder dran zu kommen, ist das schwierig, weil so Verletzte wie Klaus und ich, die müssen erstmal wieder die Form finden. Ne? Ja, und dann haben wir es leider nicht gepackt. So. Und bei mir war es so gewesen, ich hätte zum damaligen Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, wieder nach Mallorca zu gehen. So. Aber man hat mich gefragt, ob ich denn bleiben würde und bin davon ausgegangen, weil Klaus Fischer ja auch immer so geredet hat, dass er bleibt, dass er auch bleibt. Weil wir wären garantiert wieder aufgestiegen und im Endeffekt, ne, so. Aber Klaus hat sich entschieden für Köln, glaube ich, damals. Ne? Und einige anderen sind auch weggegangen. Na gut, da sind wir trotzdem aufgestiegen mit einem Rekordergebnis. Und zu damaligen Zeitpunkt hatte ich ja, war ich Fürsprecher für Rudi Assauer. Und wenn man Rudi kennt oder kannte, war er einer, der so, wenn man gesagt hat, blau, ja, und man eine andere Farbe sagte, dann war vorbei. Also der musste nur, seine Meinung zählt im Endeffekt. Und mir ging es nur um das Sportliche. Und als wir dann aufgestiegen sind, hatte ich ihm dann gesagt, die und die Spieler könnten wir eventuell holen. Das war damals zum Beispiel, glaube ich, Rudi Völler, der frei war, oder Zeves, der war irgendwie bei Düsseldorf irgendwie frei. Damals Rudi Völler, glaube ich, 1860 München, ich weiß das nicht mehr genau. Man sollte doch mal anfragen, ob es Möglichkeit gibt. Wolfgang Sittka, mit denen habe ich bei Hertha BSC gespielt. Also gute Leute. So. Und dann hat Rudi zu mir wortwörtlich gesagt, er will lieber Masse statt Klasse kaufen. Ja. Und hat dann auch wirklich Masse gekauft. Ne. Ja. Und das Jahr sind wir dann wieder abgestiegen. Ne. Und da hatte ich mit ihm dann Zoff gehabt. Und im Endeffekt haben wir uns dann quasi im Endeffekt getrennt. Ich habe die Saison noch zu Ende, war ich da. Und dann haben wir uns nicht im Schönen getrennt. Ne. Obwohl ich mich so mit ihm verstanden habe. Aber rein sportlich war mit ihm schwierig dann. Ne. Ja, und dann hatte ich dann quasi im Endeffekt dort aufgehört.
Kam dadurch auch so ein bisschen das Karriereende kurz danach, nach den weiteren zwei Kleinstationen zustande?
Ja, bei mir war die Überlegung gewesen, schon früher Schluss zu machen, schon bevor wir aufgestiegen sind. Aber Schalke hat mir Spaß gemacht, ja. So. Und Fußball im Allgemeinen. Und ich war körperlich noch fit. Ich habe immer mein Verbleiben in der Bundesliga oder im Profifußball immer davon abhängig gemacht, was sagt mein Körper? Weil du weißt selber, wenn du nicht fit bist, kannst du keine Leistung machen. Kannst du noch so einen Titel und alles geholt haben, du musst fit sein. Deswegen sagt man ja auch, Form schlägt Klasse und da ist was dran, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Ein Freund von mir, der Hermann Erloff, der hatte damals einen Oberligisten trainiert, Hülz hießen die damals, VfB Hülz, ob ich da mal einspringen könnte. Und es gab eine Möglichkeit, so eine Karenzzeit, ja, zwischen Profi und so, ob ich das machen würde. Und ich, wenn ich helfen kann, ja, da war mir egal, welche Liga. So hab ich vom Abstieg gerettet und dann kam Rot-Weiß Essen. Und dann habe ich gesagt, willst du nochmal oder willst du nicht? Ja, und dann habe ich eine schöne Zeit bei Rot-Weiß gehabt. Und dann habe ich leider einen Trümmerbruch gekriegt am linken Finger. Und dann hat der Doktor zu mir gesagt, damals im Krankenhaus, ja, wenn es nochmal passiert, kann sein, dass wir den Finger abnehmen müssen. Ja, und das war es mir nicht wert. Ne? Da war ich ja schon fast Ende eine 40, 39 und so, ne? Ja. Und ich meine, das reicht auch dann. Ja, und dann habe ich aufgehört. Dann habe ich mir dem Pferdesport ein bisschen gewidmet.
Du hast ja gerade noch das mit Schalke angesprochen, da gab es so einen kleinen Disput. Du hast auch, glaube ich, kurzzeitig Stadionverbot. Da gibt es irgend so eine verrückte Geschichte. Wie war das?
Ja, also so wie ich es dann erfahren habe, durch den Leuten war es wohl so gewesen. Damals der Sonnenkönig, Eichberg nannte man ihn ja, war ja Präsident geworden und Helmut Kremers Manager.
Ja.
Und die wollten das aus dem Weg räumen, haben mich dann eingeladen gegen Meppen, das war zweite Liga gewesen. Ja, und dann sollte ich ins Stadion kommen, beziehungsweise in eine Geschäftsstelle. Da ich so, okay, komme ich vorbei, Helmut, kein Problem. Stand am Tor und da war einer, ein Ordner, den habe ich früher auf Schalke, Glück auf Kampmann schon und auch Parkstadion, für seine Kinder und für sich immer Karten gegeben. Da war dann noch kein Ordner gewesen. Und wollte nichts mehr haben, weil er war nett und die Kinder auch nett und so. Und dann habe ich da mal gemacht, zwischendurch. Und der, ich sage, ich muss zum Präsidenten, der mich eingeladen hat, sagte, du hast hier Stadionverbot, sagte er zu mir. Aha. Und das war noch, glaube ich, zu Assauer Zeit, dass ich da nicht, also ich bin nicht willkommen oder wie auch immer, was ich. Nur das Kuriose ist dabei, gibt man Deutschen eine Binde, ne? Er hätte mich ja nur durchlassen müssen, wäre kein Problem. Ich wollte ja nie ins Stadion, wollte ja da rein, ne? Und da sieht man wieder, du kannst Leuten irgendwelchen Sachen geben, aber sobald sie eine Binde umhaben, ist vorbei. Ne? Da habe ich auch eine Lehre rausgezogen, dass ich also sehr vorsichtig jetzt bei solchen Sachen bin. Ja, und dann habe ich den Helmut angerufen. Der sagt, der ist der eigentlich bekloppt, warum lässt er dich nicht rein? Ja, ich habe den Ich habe ihm das so wiedergegeben, wie ich gerade gesagt habe. Ja, und dann ist der Helmut gekommen, hat er aufgemacht, bin ich dann reingefahren. Ja, und dann haben die gesagt, du, mit dem Stadionverbot und alle diese Sachen, das ist alles Quatsch, du kannst hier rein und wir haben die Karten oben für dich gemappen und so, zweite Liga hin und her. Ja, und von da ab hat sich das dann so ergeben. Und danach war er dann Rudi Assauer wieder Manager gewesen. Und dann war ich ja nicht mehr im Stadion, weil Rudi hatte damals so nicht wie heute, dass er ehemaligen Treffen gemacht hat oder auch Leute, halt ehemalige Spieler, dass die Karten bekommen können. Das war damals so. Zur Rudi-Zeit kann ich mir den Sinn nicht.
Du warst ja in deiner Karriere oft besonders gekleidet, hattest besondere Haare, Koteletten. War das so dein Style oder wolltest du auch so ein bisschen polarisieren?
Nein, es war im Endeffekt so, ich war immer schon so ein bisschen modebewusst.
Ja.
Und zwar dadurch auch, weil ich hatte in meinem Leben viele Mannequins kennengelernt, war auch mit einer verheiratet gewesen. Und dann wird man automatisch auch ein bisschen modebewusst. Ja. Und du weißt, sagen wir Kerle, bei uns reicht das einmal was überzuziehen, das passt. Mhm. Ja, und Frauen haben noch einen ganz anderen Blick darauf. Ja. Und dann habe ich natürlich den Draht immer gehabt zu England. Ja, und in England gab es schon immer, musst du dir vorstellen, wenn die Jeans in Deutschland 3 Jahre später kamen, waren die in England schon, ja. Ob das Mode war, Musik war, ich war unheimlicher Fan von Rolling Stones, ne. Und wie dem auch sei, auf alle Fälle haben wir dann die Hemde und die Hosen und die Sachen, dann habe ich dann aus England bezogen, ne. So, das war so mein Style, ne. Und wenn ich natürlich dann hier die angehabt habe, das war natürlich für die alle ein Hingucker, weil die Sachen gab es ja noch nicht, ne. Und dann meine Kollegen haben dann gefragt, ja, und der eine oder andere hat dann auch die Quelle genutzt, die ich genutzt habe.
Du hast dich auch viel für Charity eingesetzt, für die Gemeinschaft, hast unter anderem Lieder produziert. Wie kam es dazu?
Es kam im Endeffekt dadurch, weil ich hatte ja schon vorhin im Anfangsmoderation gesagt, bei der WM ist meine Mama an Krebs erkrankt und dann später auch gestorben. Und ich habe immer im Endeffekt für solche Sachen, für Leute, die es im Leben nicht so gut getroffen haben, immer sozial eingestellt war oder Leute, die krank sind und so weiter und so weiter. Und Schalke hat ja auch mit Mildred Scheel, ich weiß nicht, ob die Stiftung nur bekannt ist, war damals der Bundespräsident und die Frau Scheel, die waren Schalke immer sehr angetan. Und ich habe immer von den ganzen Prämien, A-Nationalmannschaft und so weiter, habe ich immer die Hälfte der Sachen gespendet und hatte dann, wie gesagt, auch diese Charity-Geschichte mit der Mildred Scheel gemacht, die ich dann ja auch oder ihn selber an dem Tag erlebt habe, als ich dann das Silberne Lorbeerblatt verliehen bekam. Ne? Und das war so meine Intention, das gerne zu machen. Und aufgrund dieser Tatsache habe ich dann 2 Platten besungen.
Ja.
Produzent war Jack White, an für sich bekannter Mann, hat auch sehr viele erfolgreiche Platten produziert. Ja, und dann habe ich zwei in Berlin im Tonstudio. Und die waren so, nach meinem Kenntnisstand, waren die sehr gut verkauft. Sogar in der Schweizer Hitparade waren die oben gewesen. Und ich glaube, irgendwie damals war es so 70.000, 80.000 wurden verkauft, glaube ich.
Ja.
War ein sehr hoher Betrag. Und da hat sich Frau Scheel 1000 Mal bei mir bedankt. Und das habe ich dann gerne gemacht. Ja, und dann irgendwann mal war der Kontakt dann abgerissen, weil du wirst dann zu Sachen eingeladen und so weiter, habe aber nicht immer die Zeit dazu gehabt. Aber ich habe es immer gerne gemacht, bin auch heute immer bereit dazu, dieses zu machen.
Kann man da heute noch reinhören bei der Musik? Auf YouTube?
Kann man, glaube ich, ja.
Sonst machen wir vielleicht gleich mal oder jetzt einen kleinen Einspieler.
Dann das Stadion bis zum Rand gefüllt, wird noch lauter als die Löwenpack, Westerholt gebrüllt, wir Trompeten singen, treiben Elfmann vor. Und alle Fans, ob alt ob jung, singen wie aus einem Mund.
So, dann geht's nochmal weiter. Wie schwer war denn der Übergang für dich vom Fußballprofi zum Normalo? Hat man da irgendwie eine Phase gebraucht, um zu wissen, ich bin jetzt nicht mehr Profi?
Ich sag mal, vom Körper her war es sehr schwierig, weil wenn Samstag um 3:30 die Lichter angingen im Stadion,
ja,
dann habe ich schon gemerkt, irgendwie mein Körper kribbelt. Meine Frau sagte damals zu mir, boah, du bist ja sowas von kribbelig hier, geh nach draußen oder geh spazieren oder mach irgendwas. Weil es war halt eben so gewesen, dass der Körper vom Biorhythmus das automatisch hatte. Da musste ich mir eine gewisse Zeit dran gewöhnen. Das andere war kein Problem, weil ich hatte ja mehr oder weniger dann ein Hobby in dem Sinne, das waren ja die Pferde. Die haben mich also von morgens bis abends beschäftigt, hatte dann auch den einen oder anderen Rennstall gehabt mit Pferden, bin auch selber gefahren, habe auch einige Siege geholt und habe dann auch, ich weiß nicht, ob der Name im Begriff ist, Heinz Wevering war einer der besten oder ist einer der besten der Welt gewesen, ja, und gut, er lebt ja noch, also einer der besten und der hat mir dann also ein bisschen an der Fahnenleine gelernt, wie man das machen soll, aber mit ihm öfters zusammen trainiert und ja, dann habe ich im Endeffekt einen Ausgleich gehabt zu meinem Sport.
Ich wollte gerade sagen, Pferde, Immobilien, Golf, hattest du dich jemals gelangweilt?
Nein, an für sich nicht, weil das Leben ist so schnelllebig, ja, man soll alles mitmachen. Obwohl im Golf, da habe ich mir nachgetraut, ich habe mit Handicap 9 aufgehört, wenn ich nicht die Knieverletzung gehabt hätte mit der Dreherei und so weiter. Also man hat mir vorausgesagt, dass ich hätte einstellig werden können und eventuell vielleicht sogar noch bei den Profis mitspielen können. Gibt es ja manchmal so Pro-Am-Turniere, ne? Das habe ich an für sich gerne gemacht. Aber meine geheime Leidenschaft war immer Rennpferde, ne? Weil, wie schon vorhin gesagt, mit Opa und so, ja, bin ich ja zu den Pferden gekommen, durch den Bauernhof und Pferde waren meine Leidenschaft.
Verfolgst du denn heute noch den Fußball?
Ja, ich bin, nicht regelmäßig, aber fast regelmäßig im Stadion, guck mir Schalke an. Muss natürlich wie den Saison zuvor auch ein bisschen leiden, weil es läuft nicht alles so rund, wie es sein musste. Guck mir natürlich dann auch die Fußball-Bundesliga an. Mittlerweile gucke ich mir auch nach mehrmaliger Überwindung Frauenfußball an, aber mehr die Nationalmannschaften. Da sind manchmal Spiele bei, die gefallen mir. Bundesliga weniger, weil die Spiele sind teilweise sehr langweilig und nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber wie gesagt, Frauen haben auch die Berechtigung, diesen Sport auszuüben, finde ich auch gut. Nur ob man das jetzt mag als Ex-Profi oder nicht, ist ja eine andere Sache. Ja, aber Nationalmannschaft, stehe ich voll dahinter, wenn die Frauen spielen, drückt die Daumen auch alles, dass alles funktioniert und bin voll dabei. Und ansonsten schaue ich mir Bundesliga natürlich mehr an.
Du hast gesagt, Schalke, du leidest noch mit. Was läuft denn falsch im Verein? Kann man das betiteln oder ist das so ein großer Berg, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich sage mal so, ich will das versuchen, mal so einigermaßen in einem Wort auszudrücken. Um im Sport erfolgreich zu sein, braucht man Wissen, Ahnung, Kompetenz. Und das war's an für sich.
Was würdest du denn dir für den Fußball hier im Ruhrgebiet und auch auf Schalke wünschen für die Zukunft?
Ja, ich meine, wenn heute wünscht dir was werde, würde ich mir wünschen, dass Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen und alle Vereine, die hier in der Nähe sind, in der ersten Bundesliga wären. Weil ich finde persönlich diese ganzen Lokalderbys, ja, wie zum Beispiel Dortmund-Schalke, da hat man ja nicht nur das Spiel gesehen, sondern man hat ja schon eine Woche vorher gefiebert, gesprochen, wie sieht's aus, die Zeitung waren für die Zeitung auch interessant. Natürlich wird auch Dortmund ja gerne haben, dass Schalke in der Bundesliga ist, weil es wäre Quatsch, ja, das ist immer eine Einnahme, die besser ist, kaum Fahrten, alles in der Nähe. Bochum natürlich auch, ist klar, ne? Gut, wenn Bochum Pech hat, würden sie wahrscheinlich nächste Saison in der zweiten Liga spielen, dann sehen wir sie ja. Aber das würde ich mir gerne wünschen. Aber wie gesagt, ist ja Wunschkonzert.
Und wenn du heute auf deine Karriere zurückblickst, gibt es da eine Sache oder einen Moment, auf die du besonders stolz bist?
Ach, da gibt es an für sich, ja.
Oder auch eine Eigenschaft, dass du zum Beispiel immer loyal warst, Verträge eingehalten hast.
Ja, sag mal, stolz ist man natürlich immer, wenn man eine Karriere hatte, die einigermaßen erfolgreich war, ja. Wie erfolgreich die war, das überlasse ich immer andere. Das haben ja andere oft genug geschrieben, dass sie erfolgreich war. Aber ich für mich bin immer froh, wenn ich da so gut durchgekommen bin und habe natürlich durch den Sport natürlich die eine oder andere Verletzung erlitten, wo ich heute natürlich noch in der Woche dreimal Sport mache, um dort fit zu bleiben, ne? Weil anders geht das nicht, ne? Und ansonsten, natürlich ist man immer stolz, wenn man im Leben etwas erreicht hat. Sollte man auch.
Was war denn so dein emotionalster Moment im Fußball? Gibt es da einen, den du als emotionalsten beschreiben kannst?
Ja, es gab bei mir an für sich sehr viele emotionale, aber eine picke ich mal heraus unter vielen anderen, muss ich sagen. Das war das Elfmeterschießen gegen den 1. FC Köln, was sie dann schließlich dann auch gewonnen haben und dann im Endspiel gekommen. Das war der Grundstein für den Pokal und da gibt es zum Beispiel eine Anekdote dazu und deswegen auch ganz besonders. Ich habe zeitweise einen Stall gehabt in Castrop-Rauxel und musste hier quasi auf der Autobahn und fahre an allen Stadien vorbei. Und ganz hinten das Tor, was so in der letzten Sekunde den Elfmeter, den ich vom Biskup gehalten habe, dadurch kam ja das Elfmeterschießen überhaupt zustande noch, schaue ich automatisch hin. Das ist einfach so drin, du glaubst es nicht, Leon, das ist so drin, wie das Abend in der Kirche. Und das sind so Sachen, Emotionen, die behält man fürs Leben. Und natürlich auch die Leute, die mir dann auch mal Videos hier von YouTube schicken, wo man Elfmeterschießen dann zeigen kann. Und die Krönung wäre dann, dass ich auch noch selber einen verwandelt habe. Ne? Das kam ja noch dazu. Ne? So, und da sprechen die Leute fast immer von. Ja? Wenn die sprechen, Jahrhundertmannschaft und so, immer dieses Spiel. Und ich glaube, das war auch außergewöhnlich zum damaligen Zeitpunkt. Ne? Weil ich weiß, dass viele vom Platz getragen wurden. Die haben das gar nicht mehr mitgekriegt. Ein Freund von mir, der ist Buchmacher und gewesen, ist leider verstorben. Und der hat überhaupt keine Ahnung gehabt vom Fußball. Und nach dem Spiel sagte er zu mir, ich werde Mitglied. Du sag ich, Günther hieß der mit Vorname. Ich sag, solche Spiele sind nicht immer. Ja, aber das ist ja so, weit habe ich ja nie gedacht. Ja. Und so kann Fußball begeistern. Das sind so die Höhepunkte in meinem Leben. Deswegen wäre es schade, nur dies rauszunehmen. Es gibt sehr viele Höhepunkte bei mir. Und dafür bin ich auch stolz, dass ich die erleben durfte.
Sehr, sehr schöne Momente. Wir kommen zum Ende. Die letzte Frage. Da brauche ich von dir eine Empfehlung der Woche. Das kann alles sein. Das kann ein Film sein, ein Sportbesuch in einem Stadion, ein Eiscafé. Da kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.
Ja, ich sag mal, wenn man in Gelsenkirchen ist und mal guten Eis essen möchte, muss man zu Mariella gehen. Eiscafé Nico.
Eiscafé Nico, weißt du die Adresse aus dem Kopf?
Aus dem Kopf weiß ich die nicht, aber das ist Feldmarktstraße, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Ja, ich gehe da einfach hin, ohne auf Adresse zu gucken, ich weiß ja, wo sie ist. Im Sommer kann man schön draußen sitzen, also tolle Bedienung, super.
Kommt gerne her, auch vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt auch gerne eure Freunde an Bord, teilt die Episode und am allerwichtigsten hinterlasst auch gerne ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder auf YouTube, liken, kommentieren, was auch immer. Vielen Dank an dich, Norbert, für dieses tolle Gespräch.
Gerne geschehen.
Mir hat es eine Menge Spaß bereitet und ich glaube auch die ganzen Einblicke, die waren wirklich so toll, da werden einige dran Spaß haben, mal so Infos zu bekommen, die man sonst nicht bekommt.
Okay.
Also, außerdem dir weiterhin ganz viel Erfolg. Wir drücken Schalke weiterhin die Daumen. Was glaubst du, nächstes Jahr kann es da wieder hochgehen?
Ja, das ist natürlich schwierig. Man muss jetzt eine Mannschaft im Endeffekt so zusammenstellen, dass man die Möglichkeit hat. Mit dieser Mannschaft, so wie sie jetzt zusammen ist, glaube ich nicht. Aber dafür hat man ja jetzt einen neuen Manager geholt, den Herrn Baumann. Und er kann ja nun zeigen, ob er die Möglichkeit hat, diese Mannschaft dorthin zu bringen, wo Schalke normalerweise hingehört. Wir werden es sehen. Ich werde es auf alle Fälle beobachten.
Wir drücken die Daumen. Das war's. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Glück auf.
Glück auf.
Vereinsvisionäre. Hinter den Kulissen des Fußballs.